Und wir setzen jetzt fort mit einem interessanten Aspekt, dem Zusammenhang zwischen Maschinen und Algorithmen. Also wenn wir argumentieren, dass es nicht berechenbare Funktionen gibt, dann sind wir so vorgegangen, dass wir geguckt haben, wie viele Algorithmen gibt es, wie viele Funktionen gibt es, und wir haben darauf geschlossen, dass wenn es weniger Algorithmen gibt als Funktionen, dass man natürlich dann Funktionen findet, für die man keine Algorithmen herstellen kann. Ja, jetzt ist die Frage, wie hängt denn jetzt eigentlich, wie hängen denn Maschinen und Algorithmen zusammen? Denn tatsächlich ist es ja so, wenn ich also für eine Funktion keinen Algorithmus finden kann, heißt es ja noch nicht, dass ich für diese Funktion keine Maschine finden kann, die das tut. Na, im Moment ist ja noch nicht geklärt, wie Algorithmen, die schreiben muss, und Maschinen, die etwas ausführen, miteinander zusammenhängen. Also die bisherige Argumentation lief über Algorithmen statt Funktionen. Und die Frage ist, lassen sich die Ergebnisse auf Maschinen übertragen? Also es kann sozusagen, die Algorithmen können so eine Senke sein, sie haben irgendwie so einen riesen Berg an Funktionen, sie haben irgendwie relativ wenige Algorithmen, und dann haben sie wieder Maschinen, die ein bisschen mehr können als Algorithmen, und möglicherweise passen diese beiden Mengen, Funktionen und Maschinen, zahlenmäßig besser zueinander als die Menge Algorithmen, die kleine Menge Algorithmen und die große Menge Funktionen. Ja, also können Maschinen vielleicht mehr als Algorithmen, sodass wir hinterher sagen können, es gibt Funktionen, für die gibt es keine Algorithmen, und es gibt Funktionen, die sind maschinenausführbar, für die gibt es keine Algorithmen, und möglicherweise hängen diese Klasse der Funktionen und die Klasse der maschinenberechenbaren Funktionen ja auch noch irgendwie, ist sie auch noch irgendwie unterschiedlich. Ja, also können Maschinen vielleicht mehr als Algorithmen oder weniger? Ja, also mehr ist relativ unwahrscheinlich. Maschinen arbeiten ja eigentlich Programme ab. Ja. Und wenn sie diese Abarbeitung, die so eine Maschine durchführt, wenn sie die einfach aufzeichnen, na, dann kriegen sie ja eigentlich einen Algorithmus. Und umgekehrt genau dasselbe, wenn sie jetzt einen Algorithmus haben, dann können Sie ja den, ein Algorithmus ist ja eigentlich nichts anderes als ein maschinennachvollziehbares Verfahren. Ne, dadurch haben wir eigentlich schon diese Beziehung zwischen Algorithmen und Programmen und Maschinen direkt angegeben. Also wenn Sie einen Algorithmus haben, dann ist der ja eigentlich mechanisch durchführbar, weil er ein nachvollziehbares Verfahren beschreibt, ein maschinell nachvollziehbares Verfahren. Also dass Sie mehr können, ist praktisch ziemlich unwahrscheinlich, ne? Die Frage ist, können Sie weniger? Das wäre durchaus vorstellbar. Also, dass es ein algorithmisches Verfahren gibt, das Sie tatsächlich durchführen können, aber das kein Algorithmus, das kein Computer durchführen kann. Ja? Also, die Beschreibungen, die Sie durch Algorithmen formulieren, könnten durchaus komplexer sein als das, was Maschinen können. So, nun hat sich aber über die Jahre gezeigt, dass man ja alle möglichen Untersuchungen angestellt hat, um irgendwie diese Beziehung zwischen Computer und Algorithmus herzustellen. Und diese Vorstellung, dass das algorithmische Verfahren mehr beschreiben, als Maschinen tatsächlich durchführen können, ne, das hat bisher zu nichts gefruchtet. Wir haben also keine Gegenbeispiele gefunden bisher, und deswegen hat im Jahre 1936 ein amerikanischer Logiker, Alonzo Church, der 1995 gestorben ist, folgende These aufgestellt: Jede im intuitiven Sinne berechenbare Funktion ist maschinell berechenbar und umgekehrt. Na, also wann immer Sie eine Funktion haben, für die Sie ein intuitiv, so, und das ist jetzt der schwammige Begriff an der Stelle, ein intuitiv nachvollziehbares Verfahren aufschreiben können, dann können Sie dieses Verfahren auch durch eine Maschine abarbeiten lassen. Und umgekehrt genauso, wenn Sie eine Maschine haben, die etwas ausführt, dann können Sie daraus ein Verfahren ableiten. Sie können einfach die Schritte, die die Maschine nachvollzieht, aufschreiben, na, und das Ganze sozusagen in Schrift fassen, und dann haben Sie einen Algorithmus, und dieser Algorithmus beschreibt eine berechenbare Funktion. Und das Problem an dem Ganzen ist eben, dass Sie schwierig definieren können, was da im intuitiven Sinne heißt. Ne? Also immer wenn Sie eine Funktion haben, die im intuitiven Sinne berechenbar ist, dann hat man sich da so drauf geeinigt, dass wenn eben eine große Zahl von Fachleuten sagt, diese Funktion, dieses Verfahren, was du da jetzt aufgeschrieben hast, ist ein Verfahren, das im intuitiven Sinne durchführbar ist. Ja, wir haben hier genau dasselbe Problem wie bei den Algorithmenelementen, den Algorithmeneigenschaften, ne, Effektivität. Ne, was heißt denn effektiv durchführbar? Ne, eine genügend große Menge von Menschen muss bei Vorlage dieses Algorithmus, ohne groß nachzudenken, systematisch diesen Algorithmus nachvollziehen können. Und der Algorithmus darf nichts Unmögliches verlangen. Und genauso haben wir es hier auch. Also im intuitiven Sinne heißt, das Verfahren ist von einer genügend großen Zahl von Fachleuten als algorithmisch anerkannt. Und wenn Sie so ein allgemein anerkanntes Verfahren aufgeschrieben haben, ne, und alle Leute sagen, ja, das ist ein Algorithmus, der ist effektiv durchführbar, beschreibt im intuitiven Sinne eine berechenbare Funktion, dann kann die Maschine sowas auch ausführen. Das ist die Aussage der Church-These. Aber es bleibt natürlich dabei, dass es eine These ist, ne, wenn man Voraussetzungen hat, die man nicht exakt beschreiben kann, dann kann man natürlich auch keine Beweise darüber führen, die exakt sind. Also insofern haben Sie es hier nicht mit einem mathematischen Satz zu tun, der beweisbar ist, sondern nur mit einer These. Aber das bisher eben über die ganzen Jahre seit Herstellung dieser These, ne, 1936 habe ich geschrieben, ne, also seit 70 Jahren haben Sie diese These existent und niemand ist es gelungen, bisher die zu widerlegen, ne, folglich wird sie allgemein anerkannt. Und Sie können jetzt, obwohl es sich eben um eine unbewiesene These handelt, sich auf die berufen, wenn Sie irgendwo Beweise führen, und die Beweise werden dann aber wieder anerkannt. Ne, das ist eine ganz kuriose Situation. Sie dürfen sich auf etwas berufen und führen einen mathematischen Beweis durch, obwohl die Voraussetzungen nur unklar formuliert sind. Also Sie können also Sätze zu Nichtberechenbarkeitsaussagen beweisen für Algorithmen und können dann unter Anwendung der Church'schen These einfach sagen, dieses Ergebnis kann ich auf eine Maschine übertragen, und an der Stelle, wo in meinem Satz steht, Algorithmen, der Algorithmus und so weiter, da kann ich einfach Maschine einsetzen und dann gilt dieser Satz genauso. Maschinen, wie wir sie kennen, in Form von Computern, technischen, mechanischen oder sonst wie Maschinen, die in irgendeiner Weise programmierbar sind, sind identisch zu dem, was wir als Algorithmen bezeichnen, mit den ganzen verschwommenen Definitionselementen, den ganzen verwaschenen Eigenschaften, die wir Algorithmen und Maschinen hier angeheftet haben. Man kann diese Church'sche These auch formalisieren. Dann muss man eben sagen, also wenn da steht, eine intuitiv berechenbare Funktion, dann versuche ich mich mal an einer konkreten mathematischen Definition und sage, dieses Ding hier, dieses mathematische Konstrukt bezeichne ich jetzt als intuitiv berechenbar. Und dann kann man über solche mathematischen Beweise natürlich auch Aussagen, über solche mathematischen Definitionen, Formalismen auch Beweise führen. Und bei Maschinen kann man das genauso, ne? Also wenn ich jetzt mir die Welt ansehe und schaue, was ich für Maschinen in der Welt vorfinde, dann versuche ich mal eine Formalisierung festzustellen. Was ist denn so Besonderes an Maschinen? Ja, die haben irgendwie Ein- und Ausgaben, ne? Die nehmen gewisse Zustände an, sie können irgendwelche Schalter umlegen, dann ändert sich der Zustand durch verschiedene Eingaben, die kommen, ändern sich Zustände, und das versuchen sie in so eine Formalisierung zu fassen, und dann kriegen sie eine richtige Definition für eine Maschine, und damit haben sie dann sozusagen interpretiert, was sie unter einer lebensweltlich als Maschine verstandenem Konstrukt denn tatsächlich verstehen wollen. Na, und dann haben Sie Formalismen, und die Formalismen können Sie vergleichen. Und in Folge der Church'schen These ist eben, und auch im Vorlauf der Church'schen These ist eben genau so was passiert. Alle möglichen Leute haben ganz unterschiedliche Definitionen für Maschinen gegeben, ganz unterschiedliche Definitionen für Algorithmen. Na, und immer hat sich herausgestellt, sie nehmen jede beliebige Definition dieser Maschine und jede beliebige Definition von Algorithmus, und immer konnten sie irgendwie feststellen, Mensch, das ist die gleiche Mächtigkeitsklasse. Sie haben also eine Äquivalenz dieser verschiedenen Beschreibungsmechanismen hergestellt. Und auch bei den Maschinen, es ist immer so gelungen, der hat eine Maschine, die hat das so definiert und der hat die so definiert, und sie konnten immer die beiden Maschinen gegeneinander umrechnen. Ja, und das hat eben zur Church'schen These geführt, dass eigentlich immer, wenn man versucht, Maschine zu definieren, immer wenn man versucht, Algorithmus irgendwie formal zu definieren, kommt immer dieselbe Beschreibungsmächtigkeit, dieselbe Klasse raus. Ja, und davon kann man eigentlich ausgehen. Gut, jetzt habe ich noch ein Beispiel, und dann haben wir dieses schwierige Kapitel abgeschlossen. Was wollte ich denn jetzt aus der Nichtberechenbarkeit zum Beispiel des Halteproblems, ne? Also Sie entwickeln in einem Softwarehaus fortlaufend Computerprogramme, Und jedes Mal möchten sie anschließend überprüfen, ne, ist denn das, was ich da gemacht habe, ist das denn überhaupt sinnvoll? Entspricht das dem, was der Auftraggeber vorgegeben hat? Ne? Die Softwarehäuser machen Verträge darüber, da steht drin, was Software die Einzelanfertigung ist, leisten soll. Ja, man hat ja mittlerweile sehr viele Bausteinsoftware auch, ne? Da ist es nicht ganz so schwierig, da hat man dann einmal Vertragselement, ne, für diesen Baustein und man weiß, was dieser Baustein tatsächlich leistet. Aber wenn man Software vom Scratch schreibt, dann braucht man eben Verträge, die alles festhalten. Und dieses Beispiel zeigt, dass eben wesentliche Elemente solch einer Programmentwicklung, solch einer Vertragsvereinbarung gar nicht überprüft werden können durch Maschinen. Ja, also wenn Sie Programmentwicklung machen, dann erstellen Sie die Programme, dann müssen Sie anschließend überprüfen, die tun das. Diese Überprüfung kann nicht automatisch durchgeführt werden. Ja. Und da brauchen Sie immer Handarbeit, ne, da müssen Sie also einen Stab von Leuten dran setzen, die sich irgendwo mit diesem Programm auseinandersetzen und mit dem, was das Programm leisten soll und irgendwie haarklein, mikroskopisch fein überprüft, ne, dieses Programm tut wirklich das. Ne, dann gibt es einen Zertifikatsstempel, einen TÜV-Stempel oder sowas in der Art auf dieses Programm und dann können Sie sicher sein, das tut gewisse Dinge. Ja, und dieses wird immer Handarbeit bleiben und das sichert Ihnen den Arbeitsplatz für die Zukunft.